Willkommen zu Bits and Business, dem Digitalisierungspodcast für KMU von Kaya.
Hi und herzlich willkommen zur heutigen Episode vom Bits und Business Podcast, dem Podcast rund um Digitalisierung für kleine und mittlere Unternehmen. Mein Name ist Alex Schneekloth, ich bin Gründer und Geschäftsführer von Kaya. Und in der heutigen Episode, da geht es um Produktlaunches. Wer also vor der Herausforderung steht, online ein Produkt zu launchen, für den wird es heute spannend. Mein Kollege Erik hat dazu mit Tanja Baumann gesprochen. Tanja ist Expertin für Produktlaunches und hat mit Erik über ihren Launchplan für Mittelständler und Startups gesprochen. Und ich glaube, ich verrate euch nicht zu viel, wenn ich sage, die beiden haben dabei vor allem auch einiges an Software-Empfehlungen ausgesprochen. Das finde ich immer ganz besonders spannend. Ich wünsche euch ganz viel Spaß mit der Episode. Auf geht's!
Hallo und herzlich willkommen zum Kaya Deep Dive Interview. Heute mit Tanja Baumann als Gast. Tanja ist Beraterin für Unternehmen, die einen Online-Produkt-Launch planen und sowohl strategisch als auch operativ begleiten sie und ihr Team Launches bis zu einem sechsstelligen Bereich. Die Zahl der technischen Hürden und Probleme, die bei so einem Launch auftreten können, ja, die kennt sie durch und durch. Und deswegen hat sie ein Prozess- und Toolset, den sogenannten Launchplan für Unternehmen erstellt, welcher sich auf Unternehmen custom übertragen lässt. Tanja, das ist meine Kurzzusammenfassung zu dir. Stell dich doch bitte einmal mit deinen eigenen Worten kurz vor.
Das mache ich sehr gerne. Hallo Erik. Vielen, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich total, dabei sein zu dürfen. Und ich und mein Team, wir tun tatsächlich Launches begleiten, vor allem von der technischen Seite, aber auch natürlich die strategische Beratung vorher ein bisschen. Und was man sich darunter vorstellen kann, ist tatsächlich so ein Launch, wie du schon sagst, und da werden wir später ja noch näher drauf eingehen, hat wahnsinnig viele technische Aspekte, ne? Tools, die eingerichtet werden müssen, Tools, die laufen müssen, überwacht werden müssen, miteinander verknüpft werden, und darauf haben wir uns spezialisiert, um unseren Kunden einfach das zu ermöglichen, was für sie wichtiger ist, nämlich nicht sich mit der Technik herumzuärgern, sondern sich auf ihre Produkte und ihren Content zu fokussieren.
Okay, super. Vielen Dank schon mal für die erste kurze Beschreibung. Dann fangen wir auch direkt an mit der ersten Frage. Was sind denn für dich die absoluten Basics, die du für startende Unternehmen empfiehlst? Also du berätst Unternehmen beim Launch vor allen Dingen zu Funnels und Trichtern. Das haben wir bereits im Vorfeld besprochen, wie sie damit neue Kunden gewinnen können und wie auch Kunden dadurch am besten konvertieren. Erklär doch gerne einmal ganz kurz, wie ein generelles Funnel-Setup bei euch aussieht, was die Funktionsweise davon ist. Erklär auch ganz kurz einmal, was Funnels sind für diejenigen, die das nicht wissen. Und dann lass uns auch gerne auf deine Prozess- und Software-Empfehlungen sowie Tweaks zu Funnels eingehen.
Genau, ich fange am besten einfach von hinten an. Also ein Funnel ist nichts anderes von der Definition her wie ein Trichter. Ja? Man kann sich das so vorstellen, dass dieser Trichter oben einfach sehr breit aufgeht und man dort Leads bzw. Kontakte einsammelt und die einen ganz bestimmten Weg einfach gehen, um letztendlich zu einem Käufer zu werden. Das ist so ganz grob ein Funnel. Und diese Funnel, die können sehr, sehr einfach sein. Ja, jemand hat ein Freebie oder einen sogenannten Lead-Magneten. Man kann seine E-Mail-Adresse eintragen und man erhält ein PDF. Ja, das ist sehr simpel. Es kann aber auch sehr kompliziert werden, weshalb wir auch probieren, solche Funnels mit einem Tool darzustellen. Und da gehen wir, glaube ich, aber auch noch ein bisschen näher drauf ein. Aber es gibt ganz tolle Tools. Es gibt für alles immer ganz tolle Tools, ja, Technik. Aber man kann auch einfach Papier und Stift nehmen. Das habe ich am Anfang noch gemacht. Ich habe mir das einfach aufgezeichnet. Oder diese ganz klassischen, da gibt es von Google auch kostenlose Tools, Mindmap oder Mindmap heißt es bei Google. Da kann man sich die aufzeichnen und es geht einfach um jeden einzelnen Schritt, den ein Kontakt geht. So kann man sich wirklich so ein Funnel vorstellen. Und simpel zeichnet man sich wirklich auf. Hier kommt der Mensch an. Das und das soll mit der Person passieren. Und das bekommt er geschickt. Und zum Schluss hoffentlich ist immer das Ende des Funnels ist ein Kauf.
Mhm. Auf die einzelnen Tools für Funnels gehen wir auch nochmal später ganz genau drauf ein. Die besprechen wir noch ganz gezielt. Wie schaut es denn aus mit Tweaks generell für Funnels? Jetzt mal wirklich ganz simpel erstmal angefangen. Wo siehst du generell bei vielen Unternehmen Optimierungsbedarf innerhalb ihrer Funnels, wo du sagst, das muss auf jeden Fall geändert werden, das muss man verbessern?
Meistens, also die größte Problematik, die ich sehe, ist das, und da sind wir alle nicht von ausgenommen, man verkompliziert die Dinge oft. Und wenn wir schon das verkomplizieren, dann kann der gewünschte Kunde oder Interessent auch nicht mehr durchsteigen. Und das versuchen wir bei ganz vielen Unternehmen auch ein bisschen zu vereinfachen, bei unseren Kunden diese Prozesse oder den Funnel-Ablauf wirklich erstmal simpel zu halten. Denn die Basics, so wie du es auch am Anfang schon gesagt hast, für uns sind, wo treffe ich die Menschen, ne? Wo kann ich mit denen in Kontakt gehen, über Social-Media-Tools etc., wie bekomme ich denn Kontakt zu Ihnen? Idealerweise meistens ist die E-Mail so der Standard. Wie kriege ich diese E-Mail? Und dann natürlich, wenn ich diese E-Mail habe, wie kann ich wiederum mit Ihnen in Kontakt treten? Also das Wichtigste ist wirklich, dieser Kontaktpunkt gut aufzustellen. Das sind so die Basics und das ist das, was die meisten auch das größte Problem haben. Ne? Auch die einzusammeln, nicht einfach nur, ich bin jetzt präsent, sondern ich hätte gerne deine E-Mail. Das ist mir das und das wert. Deine E-Mail wird auch bei uns gut, ne, versorgt oder ist gut aufgehoben. Stichwort Datenschutz. Und da gehen wir bei ganz vielen Unternehmen auch ran.
Okay, jetzt haben wir das schon mal behandelt. Das heißt, welche Steps im Funnel du als wirklich relevant ansiehst, wenn du damit anfängst zu optimieren oder einen Launchplan aufzustellen. Wie würdest du denn eure Zielgruppe beschreiben? Also was für Unternehmen sind das und was gibt es da auch für unterschiedliche Herausforderungen, wenn es um Launches geht? Also wo muss der eine priorisieren, worauf muss der andere achten?
Ja, da gibt es eigentlich auch hauptsächlich drei Kategorien, würde ich so ein bisschen einordnen. Ist natürlich, man steht noch ganz am Anfang. Ne, man hat sein Unternehmen gegründet, man kennt natürlich auch die Inhalte, die man weitergeben möchte oder das Produkt, das man hat. Jetzt aber, wie funktioniert es? Das ist mal die erste Frage, die sich gerade Gründer stellen. Wie funktioniert das jetzt, dass ich diesen Funnel wirklich automatisieren kann und meine Produkte nach draußen geben kann? Die zweite Kategorie ist so ein bisschen dazwischen. Die haben meistens auch schon Launches durchgeführt, entweder zu Testzwecken oder vielleicht auch sogar ein bisschen erfolgreich und merken einfach das Volumen an Arbeit, was da technisch auch dahinter steckt und sagen, dafür brauchen wir jetzt entweder jemanden im eigenen Team oder wir gehen es nach draußen. Und dann natürlich die extrem erfolgreich schon mit ihren Funnels sind oder mit ihren Launches und dann aber da wieder in diese Vereinfachung reingehen möchten oder in die weitere Optimierung, in die Analyse der Daten, die sie eh schon haben. Was kann man noch machen? Weil es gibt nicht nur einen Funnel, es gibt immer viele Möglichkeiten. Und das sind so die drei Zielgruppenkategorien, die bei uns auch aufschlagen.
Ja. Gibt es denn auch Launches, die du nicht nur für neu gegründete Unternehmen planst, sondern auch für Produkte oder Services dieser Unternehmen, die jetzt ja neu an den Start gehen? Vor allen Dingen interessant für diejenigen, die jetzt bereits ein etabliertes Unternehmen haben, die auch Learnings aus den Launchplänen von euch ziehen können und für sich selber dort Optimierung finden können.
Genau, ja, das haben wir auf jeden Fall. Also gerade wenn Unternehmen schon durch sind durch viele Launches und jetzt sagen, ich habe jetzt weitere Folgeprodukte oder ich möchte diesen Funnel jetzt einfach aufmachen. Ich habe noch ganz viel anderen Input, den man hinten dran hängen kann, den man weiter optimieren kann. Wir sind den Weg jetzt einmal gegangen, aber wir möchten es gerne abgeben, die Zahlen abgeben, das Technische abgeben. Da steigen wir dann auch ein. Das ist für uns auch tatsächlich der leichtere Einstieg, da der Funnel schon vorgezeichnet ist und wir dann einfach auch in die Optimierung reingehen und ganz viel strategischen Input noch hinzufügen können. Ne? Wir betreuen ja sehr viele, sehr unterschiedliche Unternehmen und Unternehmerinnen und haben da sehr unterschiedliche Perspektiven auf Themen, die vielleicht nichts miteinander zu tun haben, aber wo trotzdem auch ein anderes Unternehmen von profitieren kann oder das man zumindest mal austesten kann.
Mhm. Wenn es jetzt darum geht, dass du im Funnel-Setup aktiv wirst, du hast vorhin schon die einfachen Beispiele besprochen, die man vielleicht auch erstmal für sich selber anwenden kann. Wenn man dann aber sagt, okay, das soll jetzt doch professionalisiert werden, soll nochmal besser werden, mit welchen Tools geht ihr daran?
Wir Ganz, ganz viele, weil jeder unserer Kunden quasi immer ein anderes Tool nutzt. Also wir haben es noch nicht geschafft, alle unsere Kunden auf unsere Lieblingstool zu münzen. Aber es gibt so ein paar Basics. Auf jeden Fall, man braucht ein sehr gutes E-Mail-Marketing-Tool. Und da gibt es sehr viele unterschiedliche am Markt. Wir nutzen am liebsten ActiveCampaign. Das ist das Beste. Heißt nicht, dass es das Einfachste ist, aber das ist definitiv das Beste von den Möglichkeiten. Und dann gibt es auch noch ConvertKit. Ich kenne noch einige Unternehmen, die auch mit MailChimp launchen. Ich denke, das wird aber auslaufen, weil MailChimp eher auf reines Newsletter-Marketing ausgerichtet ist und wahrscheinlich auch bleibt. Das ist die eine Kategorie. Dann das nächste ist natürlich, wie geht man in Kontakt? Und das ist auch ganz, ganz unterschiedlich. Ne? Man kann, wenn man wirklich mit den Menschen sprechen muss, live machen, fast alle das entweder über Zoom oder Google Meets, über Videoportale. Wenn man nicht mit ihnen sprechen muss, sind auch Tools wie Circle Community ist ganz neu, wird sehr, sehr viel benutzt oder Slack ist dann eher bekannt. Viele machen es noch über Facebook-Gruppen. Kann man, bin ich jetzt auch nicht mehr der allergrößte Fan von, weil das auch relativ begrenzt ist. Und dann haben wir natürlich noch die ganzen Technik-Basics. Das heißt, wie bringt man das denn auch sichtbar nach außen? Unser Favorit ist tatsächlich, das einfach über die eigene Website zu machen, ne? Über WordPress und dann zusätzliche Tools zu verwenden wie Thrive oder Elementor, mit denen man einfach tolle Seiten bauen kann hinsichtlich eines Launches, um nicht auf die großen ausweichen zu müssen, Leadpages, Instapages. Die sind natürlich besser, keine Frage, natürlich auch teurer, da sie deutlich mehr können. Aber es muss auch nicht immer sein. Wir versuchen ja immer, das sehr, sehr klar und sehr, sehr einfach zu halten, was auch für letztendlich den Zielkunden, den Endkunden, auch diese Customer Journey deutlich besser macht. Mhm. Und es gibt noch eine ganze Menge mehr. Ich weiß nicht, wie lange du mich reden lassen möchtest.
Ja, wir haben ja im Vorfeld die Anzahl der Fragen und den Zeitrahmen schon abgestimmt. Wir wissen ja ungefähr, wie viel Inhalt wir reinbringen möchten. Ich frage aber nochmal gezielt danach, weil das Thema sehr spannend ist. Geh doch nochmal genauer auf Leadpages und Instapages ein. Erklär mal ganz kurz, was das ist und warum ihr gerade was wählt und warum auch für euch ActiveCampaign ein gutes Tool ist, sich das anbietet. Und wir haben im Vorfeld noch über Funnelytics gesprochen. Wenn wir das nochmal kurz anreißen, das ist sicherlich auch sehr interessant.
Genau. Gehe ich direkt auch wieder von hinten nach vorne durch. Funnelytics ist super, super, wie es der Name auch schon sagt. Es verbindet den Funnel und Analytics ein bisschen. Man muss es auch ein bisschen differenziert betrachten, weil Funnelytics natürlich auch ein amerikanischer Anbieter ist und da muss man immer ein bisschen mit dem Datenschutz Acht geben. Aber an sich stellt es visuell den Funnel dar. Sowas, was ich mir aufzeichnen würde auch oder früher aufgezeichnet habe, stellt es wirklich dar. Das heißt, man kann das automatisch auch zusammenstellen. Das haben die ganz, ganz toll gemacht. Ich bin seit der Gründung auch dabei. Und man zieht sich wirklich, um es ganz kurz optisch zu erklären, man sagt, ich habe eine Landingpage, die zieht man sich rein, das macht sogar eine Vorschau von der Landingpage als ganz einfaches Icon, dann geht man mit dem Pfeil rüber, hier kann sich jemand eintragen, dann hat man ein Lead, dann als nächstes landet er in ActiveCampaign, also komplett visualisiert, was super gut ist. Und in der Theorie könnte man auch diese Daten auch noch analysieren und entsprechend mit Analytics verbinden, das sprich, man sieht auch, prozentual, wie die Menschen sich dort fortbewegen und wie gut dieser Funnel an sich ist. Ganz tolles Tool. Leadpages und Instapages ist dahingehend super, deswegen sind sie auch so teuer, da sie gerade für Menschen, die das selber machen wollen und noch nicht sich mit der Technik auskennen, fast vollautomatisiert funktionieren. Die haben Vorlagen, schon fertige, wo man tatsächlich einfach nur auf sein Branding und mit seinen Inhalten natürlich anpassen muss, was für einen Anfänger extrem zeitsparend ist. Daher sind die beiden Tools, die nehmen sich auch nichts, die sind sehr ähnlich aufgebaut. Und wenn man schon ein bisschen mehr Wissen hat und die eigene Webseite vielleicht, dann würde ich sagen, dann sind sowas wie Elementor und Thrive Architect oder Thrive generell super. Die haben auch Vorlagen, aber da muss man ein bisschen mehr selber bauen.
Und dann nochmal auf ActiveCampaign kurz eingegangen. Also da nochmal. Ja, wenn du da noch was zu sagen kannst, warum das gerade für euch ein sehr geeignetes Tool ist, dann haben wir auch so das Toolset schon abgeklopft.
Genau, also ActiveCampaign automatisiert einfach wahnsinnig viel, was ganz, ganz viele Unternehmer und Unternehmerinnen manuell machen, gerade E-Mails verschicken, Angebots-E-Mails etc. Die sind großartig in Automationen. Man kann ganz viel mit Zielen und Bedingungen arbeiten. Wir wollen ja nachher auch mal kurz auf ein Online-Event eingehen. gerade bei solchen Online-Events ist es super wichtig, dass zum richtigen Zeitpunkt E-Mails rausgehen und auch die richtigen E-Mails, wenn es vielleicht mehrere Varianten gibt. Und sowas kann man alles in ActiveCampaign einstellen. Das heißt, man macht diesen ganzen Ablauf dort einmal und jeder Kontakt läuft einfach automatisch durch. Man hat selber gar keine Arbeit mehr. Und dieses ActiveCampaign kann man auch noch mit Shops verbinden. Also ich kenne wirklich kein anderes Tool. Ich beobachte den Markt ja sehr intensiv, was so viel kann wie ActiveCampaign. Ist natürlich auch preislich wieder entsprechend eingeordnet.
Hm. Aber man hat auf jeden Fall diese Vielseitigkeit gegeben. Okay, verstanden. Was gibt es denn an weiteren Tools oder auch Prozessen, wo du sagst, das ist absolut relevant bei einem Launch? Was kommt da noch auf jemanden zu, was man vielleicht auch so gar nicht auf dem Schirm hat, wo du sagst, das ist elementar wichtig, das müssen wir auf jeden Fall machen?
Ja, es gibt noch so ein paar, ich sage immer, Verkaufsspaß-Tools, die den Launch dann noch ein bisschen interessanter machen, wie zum Beispiel der Deadline-Funnel. Das hat vielleicht der ein oder andere auch schon mal gesehen oder jetzt gerade bei Black Friday, da ist ein Countdown auf den Seiten drauf. Das geht einfach nach dem Prinzip auch Limitierung und Verknappung vor. Das gibt es nicht immer, dieses Produkt, ja, oder dieses Angebot. Du hast nur so und so viel Zeit zum Kaufen. Das macht einfach dieser Deadline-Funnel, wie es der Name auch sagt, sichtbar und erhöht deutlich die Conversion. Deutlich. Also es ist ganz simpel, ne? Einfach nur ein Timer. Der wird auf der Webseite und auf E-Mails eingebaut und hinten dran auch wieder analysiert die Verkäufe, ganz, ganz toll. Das sind solche Spaßtools, die man zusätzlich noch einsetzen kann. Dann gibt es aber auch noch Projektmanagement-Tools bei jedem Launch. Wenn man ein größeres Unternehmen ist, wenn man ein Team hat, ist das sehr schnell sehr unübersichtlich und man muss wirklich versuchen, dann entsprechend die Aufgaben zu verteilen, die Timings im Auge zu haben. Und das vergessen ganz, ganz viele. Ne? Das läuft alles nicht automatisch. Du musst immer irgendjemand so ein bisschen oben drüber sitzen, das Management machen. Und dafür gibt es ganz viele Tools, die ich auch alle leider ganz gut finde. Wir arbeiten auch mit ganz vielen. Das fängt von Trello an. Trello ist wie so ein Pinboard, etwas visueller. Dann gibt es Asana, was eher in die Aufgabenstruktur sehr gut reingeht. Notion ist ja der neueste Newcomer, der so ziemlich alles kann am Markt. Das ist auch so ein eierlegende Wollmilchsau, da muss ich auch noch ein bisschen schauen, wie man das strukturieren kann. Aber auch diese Tools braucht man tatsächlich für einen Launch, das darf man nicht unterschätzen.
Mhm. Das ist auf jeden Fall ein Aspekt.
Zapier natürlich.
Ja, genau.
Das habe ich
genau, genau, erklär's kurz.
Das allerwichtigste Tool.
Erklär's kurz, ja.
Genau, da es viele Tools am Markt gibt, haben wir das Problem, dass vielleicht nicht alle automatisch miteinander kommunizieren. Und da ist das Unternehmen, was dahinter steht, heißt glaube ich auch Zapier, ich muss tatsächlich aber nochmal schauen, gibt es eben das Tool Zapier, was alles Mögliche miteinander verknüpft. Und die haben wirklich hunderte, wenn nicht sogar tausende von Tools drin, die man über diese Zapier-Anwendung verknüpfen kann. Sieht auch wieder ein bisschen aus wie ein Funnel, sprich wenn jemand in einem Google Doc ein Feld ergänzt, dann möchte ich diese Informationen vielleicht auch in meinem Projektmanagement-Tool haben. Und wenn Google jetzt nicht unbedingt mit, nehmen wir mal Trello, miteinander arbeitet, direkt, es gibt ja immer Direktintegrationen bei Tools, dann setzt man Zapier dazwischen und dann sagt man genau, wenn das ist, soll das da drüben passieren. Total super.
Hm, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Also Zapier oder Zapier, klasse Tool, um Prozesse zu automatisieren und das ganz einfach umzusetzen und auch ja die ganze Projektmanagement-Software, die dort angeschlossen ist, was man wahrscheinlich oft auch vergisst, wenn man wirklich sagt, der ganze neue Workload, der bei Launches ansteht, der muss irgendwie gemanagt werden. Passt der überhaupt in die alten Strukturen so rein? Kriegen wir das damit gewuppt oder müssen wir uns doch nochmal eine andere Software nehmen? Auch schön, dass du die Vergleiche genannt hast. Genau, kennen wir bei uns auch alle, kenne ich auch alle, Trello, Asana oder auch Notion. Notion ist meiner Meinung nach sehr custom, wo du sehr viel machen kannst. Also musst du ein bisschen reinarbeiten, aber auch ein tolles Tool auf jeden Fall. Haben alle ihre Stärken. Genau, das ist eine super Beschreibung auf jeden Fall von dir gewesen. Du hast es gerade schon auch kurz angedeutet. Wir sprechen auch noch über Online-Events. Und zwar, das fand ich sehr interessant, habt ihr für einen Kunden von euch ein Online-Event organisiert. Das ist ja gerade in Remote-Zeiten auch immer ein sehr spannendes Thema. Wie bekommt man die Leute zu seinen Events hin? Schreibt doch gerne mal kurz, was für eine Art Online-Event Event das war und auch mit welchen Tools ihr das umgesetzt habt, welchen Mehrwert ihr da reingebracht habt, dass es nicht nur praktisch ja, ein Zoom-Meeting war, sondern wie habt ihr das weiter ausgearbeitet?
Ja, genau. Online-Event ist auch eine ganz tolle Möglichkeit, ne, in den Launch reinzugehen. Man holt kostenlos die Leute dazu und gibt Workshops, Kongresse, Online-Kongresse, Summits. Das sind alles Begriffe, die da drunter fallen. Und da haben wir dieses Jahr noch, ich bin schon fast im nächsten Jahr drin, haben wir dieses Jahr auch eine Summit mitbetreut. Und Hintergrund dessen ist tatsächlich ein bisschen gewesen, nach jetzt dieser ganzen Zeit, die wir seit 2020 so ein bisschen haben und die Kontakte natürlich sehr, sehr beschränkt sind, eben ein bisschen mehr draus zu machen, was nur ein Zoom-Event, wo man dann, ne, die ganzen Köpfe sieht und das war's. Und es gibt mittlerweile, und die haben sich, glaube ich, auch alle aufgrund der Situation entwickelt, weil wir das auch kennen, die großen Messen konnten ja auch alle nicht mehr stattfinden, haben sich Tools entwickelt, die eine Messe bisschen, naja, mir fällt das
Nachahmen.
richtige Wort jetzt nicht ein, ne? Also nachbauen, nachahmen, genau, nachahmen. Und das haben wir das erste Mal eingesetzt, das heißt Airtable in dem Fall. War sehr, sehr spannend und was Airtable macht, ist einfach etwas mehr als das, was man aus Zoom zum Beispiel kennt, ne? Man kommt rein, man hat einen Chat und man sieht die Menschen, manchmal auch nicht, wenn es die Webinarfunktion ist. Und das war's. Und bei Airtable kann man tatsächlich in unterschiedliche Räume zum Beispiel reingehen oder sich an unterschiedliche Tische setzen. Und das ist auch tatsächlich, so wie ich sage, visuell dargestellt in diesem Tool, was ganz toll ist. Man kann zum Pausenraum gehen, ja, man kann in die Kaffeeecke gehen. Und das hat einfach bei den Menschen auch so ein bisschen wieder dieses Fast-Live-Gefühl hervorgebracht. Das haben wir ganz, ganz arg gemerkt. Das ist einmal das eine, dass wir die Gruppen besser strukturieren können als nur über Breakout-Rooms. Und das andere, was ganz fantastisch dort funktioniert hat, ist auch eben dieser Live-Charakter. Ne? Wir kennen das alle, wir gehen auf ein Event. Wir sprechen natürlich auch in den Pausen eins zu eins mit Menschen. So können wir viel besser netzwerken und die Leute kennenlernen. Das fällt eigentlich bei Online-Kongressen, Summits komplett weg. Und auch das hat Airtable abgedeckt. Die haben tatsächlich ein Speed-Networking-Tool integriert, das automatisiert funktioniert. Man schickt 20 Menschen rein, die reden eins zu eins miteinander und dann kommt tatsächlich der Timer und jeder wird dann weitergeschickt zum nächsten. Fantastisch, das hat richtig gut funktioniert. Und das ist die Power dann eben auch hinter generell Online-Events, wenn man es schafft, die auf so einen klitzekleinen Live-Charakter wenigstens ummünzen zu können.
Es gibt dem Ganzen halt einen aktiven Charakter auch, ne? Dass man nicht nur hinter dem Bildschirm sitzt und passiv konsumiert, sondern auch wirklich aktiv dran teilnimmt, wie es ja auch bei einer Messe ist. Deswegen fand ich das sehr spannend, dass ihr das damit gemacht habt. Auch diese Speed-Networking-Funktion, dass du da wirklich dich mit Leuten auch austauscht, deine Kontaktdaten auch austauscht, weil sonst, man kennt es sonst aus vielen ja, Meetings auch, man sieht die Leute zwar, aber dann sind sie hinterher auch wieder weg, sobald die Präsentation sozusagen beendet ist. Deswegen ist das nochmal ja super spannend und auch ein definitiver Mehrwert, genauso wie ich das hier was da reingebracht habe.
Airmeet heißt übrigens, ich habe Airtable automatisch gesagt, weil diese Table dann natürlich diese Tische einzeln sind, aber es ist Airmeet.
Airmeet, okay, dann stellen wir es nochmal richtig, genau, Airmeet, alles klar, genau.
Hallo, ganz kurzer Hinweis von meiner Seite, wer über weitere Kanäle, Infos zu Digitalisierungsthemen im Mittelstand erhalten möchte, der kann gerne auch unseren Newsletter abonnieren. Denn dort gibt es regelmäßig exklusive zusätzliche Infos und Inhalte eben zum Thema Digitalisierung, die dann zum Beispiel gar nicht bei uns im Podcast oder auf unserer Magazinseite zu finden sind. Unter anderem stellen wir die wichtigsten Infos zum Thema Automatisierung bereit. Wie kann ich also mit Software automatisierte Prozesse bauen, die lange Klickstrecken und manuelle Arbeit ablösen? Und wir stellen auch bereit Fallstudien und kuratierte Einblicke für kleine und mittlere Unternehmen, wie man das Thema digitale Transformation am besten angeht. Und ja, wer sich dafür interessiert, der geht einfach auf getkaya.com/newsletter- Anmeldung. getkaya.com/newsletter-Anmeldung. Und ja, da kann man sich dann anmelden. Und ich würde sagen, weiter geht's.
Was würdest du denn sagen, fällt bei bestehenden Optimierungen von Unternehmen auf, wo da auf jeden Fall noch Prozesse getweakt werden können? Also ihr geht ja ganz strategisch in Launches rein mit einem Launchplan, den ihr custom anpasst. Aber was fällt dir denn noch nebenbei auf bei Unternehmen, die jetzt schon einen gewissen Grad an Etablierung haben? Was gibt es da noch für Prozesse, wo du generell sagen kannst, hier kann man einiges optimieren, also über verschiedene Business-Zweige jetzt auch hinaus gedacht. Gibt es da was du da nennen kannst?
Ja, das sind auch wieder zwei Punkte, die wir gemerkt haben. Also zum einen natürlich, und das kann ich auch nur wiederholen und das kommt wirklich immer wieder vor, ist diese Vereinfachung. Gerade wo mehrere Menschen vielleicht auch involviert sind, kommen natürlich sehr viele Meinungen, Ideen zusammen und man versucht einen riesengroßen Funnel oder Launch aufzubauen, der vielleicht auch eine Weile lang funktioniert, aber einfach auch sehr zeitintensiv ist. Das heißt, der erste Ansatz ist wiederum die Vereinfachung. Was wir aber auch haben, das kommt auch sehr, sehr häufig vor, ist, dass man eigentlich schon sehr gut etablierte Systeme hat und dann aber bei jedem Launch oder bei jeder Neuerung immer wieder von vorne anfängt und sagt, nee, lass uns das mal anders machen und lass uns das mal anders machen. Das bedeutet, man muss alles neu aufbauen, anstatt einfach hinzugehen und zu sagen, wir suchen jetzt wirklich nur den Prozess raus, der nicht funktioniert hat. Und die anderen, die packen wir erstmal nicht an. Man braucht also auch einfach ein bisschen Geduld. Auch als etabliertes Unternehmen. Und das haben sie oft nicht so, oh ja, das funktioniert so halb. Lass uns das mal neu machen. Braucht man nicht. Lieber die Fehler erstmal finden, ausjustieren und schauen, was sich dann hinten dran ändert und dann den nächsten Schritt gehen. Das ist wirklich auch Überzeugungsarbeit bei einigen.
Das kann ich mir sehr gut vorstellen, um da wirklich auch den Fokus auf die Prozesse zu lenken, wo es wichtig ist, sich darauf zu fokussieren. Und da haben wir auch schon das Thema der nächsten Frage, den Faktor Zeit. Wie viel Zeit planst du denn in der Regel für einen Launch ein? Also natürlich abhängig von den verschiedenen Zielen, die man hat. Aber was gibt es da generell für Timeframes, mit denen man rechnen muss im Vorfeld und dann auch während des Launches?
Kann ich wieder auf die drei Gruppen von Menschen oder Unternehmern zurückgehen, die es da auch gibt. Gerade Einsteiger, Neugründer, fast ein Jahr, würde ich sagen. Denn man muss sich ja erstmal etablieren, man muss auch erstmal mit der Kundschaft, die man hat, arbeiten, man muss erst Erfahrungen gewinnen, um dann zu sagen, das kann ich überhaupt online weitergeben. Es ist ja nicht alles, was im 1:1 funktioniert, auch online möglich. Und die Inhalte entwickeln, was auch immer da dann hinten dran steht, das dauert fast ein Jahr und davon ist alleine schon ein halbes Jahr nur Erfahrungssammlung. Für jemanden, der schon sein Produkt, sein Angebot komplett fertig hat und das auch schon gute Erfahrungen damit gemacht hat, vielleicht auch schon ein oder zwei Launches, sind so diese Klassiker, wie ich es gesagt habe, 2 bis 3 Monate, lieber 3 in der Vorbereitung in der Regel ausreichend. Da kann man alles gut vorbereiten. Dann hat man, ein Launch findet in der Regel so irgendwas zwischen 3 und 7 Tagen statt und hinten dran nochmal ein bisschen Analyse. Dann hat man so 3 bis 4 Monate, ist so das klassische Launchfenster. Und dann gibt es natürlich die etablierten Unternehmen. Da geht es eigentlich sehr, sehr fix. Da reicht auch oft 1 Monat, weil die Launches schon sehr, sehr fest sind. Dann geht man nochmal rein, geht nochmal in die Datenanalyse, tut eben noch die Dinge umstellen, die umgestellt werden müssen und macht den nächsten Launchlauf, der oft auch ein Testlauf ist, um darauf hinten dran dann nochmal größere Änderungen vorzunehmen, um zu sagen, so, da geben wir jetzt aber das Geld rein, meistens dann auch über Ads. Das ist also, gibt von 1 Jahr bis 1 Monat ungefähr.
Und wenn man jetzt einen Zeitpunkt hat, dass der Livegang passiert ist, worauf achtest du dann genau, auf welche Kennzahlen und welche Optimierung nimmst du auch im Prozess vor? Was ist da für dich das Wichtigste?
Wir arbeiten häufig mit AB-Tests während des Launches und die auch im Kleinen eher, das heißt auf Webseiten und E-Mails hauptsächlich. Und da auch wirklich nur nicht mit großen, die eine Webseite sieht komplett anders aus wie die andere, die Landingpage, sondern eher mit den Titeln, oder vielleicht ein bisschen Farbgebung, wo man sagt, okay, wir merken dann von den Webseiten, was kommt besser an. Und bei den E-Mails sind es meistens nur die Betreffzeilen, die wir uns anschauen, welcher Betreff funktioniert besser. Und auch dort, während des Launches, tun wir eigentlich dann keine Änderungen mehr vornehmen. Wir schauen uns das dann in der Analyse an und beim nächsten Launch wissen wir, okay, das werden wir mehr einsetzen und wahrscheinlich nochmal einen AB-Test dann in einer anderen Variante durchführen. Aber das sind so einmal die Tests, die wir machen, dass wir mehrere Sachen gegeneinander laufen lassen. Und das andere ist natürlich, was wir uns sehr intensiv anschauen, gerade wenn so ein E-Mail-Launch stattfindet, wo sehr, sehr viele E-Mails rausgehen, das sind nicht die Öffnungsraten. Da sollte man nicht mehr heutzutage drauf schauen, nachdem Apple hier diese iOS-Änderungen angekündigt hat. Das sind die Klickraten. Die Klickraten von den E-Mails, die natürlich zu dem Angebot führen, was hinter so einem Launch steckt. Und wenn die besonders niedrig sind, direkt von Anfang an, dann gehen wir da nochmal an die Texte ran. Mhm.
Und wenn ihr jetzt intern im Launch zusammenarbeitet, wir haben vorhin schon Projektmanagement-Tools angesprochen, wie ihr euch intern koordiniert. Was ist bei euch intern in einem Team oder auch in der Zusammenarbeit mit dem Kunden, was ist da eure bevorzugte Art und Weise der Zusammenarbeit? Also über welche Tools arbeitet ihr da? Und wenn du die Toolbeispiele nennst, auf welche Art und Weise mit diesen Tools, ob da vielleicht noch bestimmte Tweaks einfallen?
Definitiv eines der Haupttools, was wir bei vielen Kunden haben, ist Slack. Das ist bei den größeren Kundschaften, weil dort auch viele Teammitglieder oft kommunizieren. Man muss noch mit einem Grafiker arbeiten oder mit einer Texterin zum Beispiel, ne, um eben Texte für die E-Mails auch zu ändern. Bei unseren kleineren Kunden, für die haben wir ein eigenes Ticketsystem quasi. Das heißt Freshdesk. Und dort erreicht man uns, weil wir eben nicht in eine Dauer-Slack-Kommunikation dort gehen wollten, sondern sehr fokussiert lieber an den Aufgaben im Hintergrund, an den technischen Aufgaben arbeiten. Und das sieht auch ein bisschen aus wie ein E-Mail-Eingang, wie ein Posteingang. Nur, dass wir dort dahinter setzen, diese Aufgabe ist in Bearbeitung, dass der Kunde weiß, er muss sich da nicht drum kümmern, wir haben es im Blick oder hier haben wir eine Frage oder der Kunde hat eine Frage, es tauchen Probleme auf. Also das ist auch ganz toll, dass Freshdesk kann man, glaube ich, auch in Notion und diversen anderen Tools abbilden. Im Grunde könnte man auch sagen, es ist auch ein Projektmanagement so ein bisschen. Aber das sind so wirklich die zwei Hauptkanäle, die wir dort nutzen. Gibt auch wieder eine Menge mehr, aber die sind einfach gut, um schnelle, kurze Kommunikationswege zu haben.
Ja, also was ich raushöre, ist auch dann die Transparenz zur Seite des Kunden hin, dass da weniger Kommunikationsschleifen auch nötig sind, dass er sieht, hey, diese Aufgabe ist gerade in Bearbeitung, es muss nochmal extra nachgefragt werden oder nochmal extra abgestimmt werden. Okay, verstanden. Und dann kommen wir zur letzten Frage, auch zum Punkt der ortsunabhängigen Zusammenarbeit, also bei dir intern oder auch mit dem Kunden nennen. Da müssen wir natürlich auch uns einmal kurz nennen als Digitalisierungs-Enabler, Digitalisierung der Briefpost oder auch in der Kaya Document Cloud, dass man dort seine Dokumente alle verwalten kann, managen kann, man kann sie hochladen und hat dort ja dementsprechend für sich die beste Ablage aller Dokumente, alles digital in der Cloud an einem Ort. Was gibt es denn sonst noch für Tools, die du gerne nutzt oder die du empfehlen kannst für eine gute ortsunabhängige Zusammenarbeit für das papierlose Büro?
Auch eine Menge, da habe ich jetzt in den letzten 6 Jahren, da ich ja auch als Nomadin unterwegs bin und keinen festen Wohnsitz mehr habe in Deutschland, musste ich da natürlich mich richtig reinarbeiten, was eben notwendig ist, um, wie du auch sagst oder wofür ihr auch da seid, Papier geht ja nicht mehr. Ich kann jetzt von hier nicht einfach mal was verschicken oder auch erhalten. Also gerade so Papierablage habe ich zum Glück auch relativ gut reduziert. Ich kriege einfach offizielle Post per E-Mail, das meiste kann man tatsächlich umlenken. Es gibt ein paar offizielle Behörden aus Deutschland. Da ist dann so ein Service wie eurer perfekt für. Und dann eben auch alles, was mir Zeit erspart hinsichtlich Buchhaltung, Controlling, bis ich meine Steuerberaterin dann überzeugt hatte, dass ich keinen Ordner mehr bringe, sondern es eine Ablage gibt. Und das Simpelste, was man nutzen kann, ist einfach Google. Google Workspaces heißen die mittlerweile. Da geht ganz, ganz viel. Das war super wichtig, aber auch eben Buchhaltungsaufwand zu reduzieren, ne? Rechnungen direkt in Tools hochzuladen, die dieses Controlling so mit übernehmen, die Rechnungen auch gar nicht mehr aus meinem E-Mail-Postfach zu sortieren, dafür habe ich auch ein Tool, das automatisch nach dem Wort Rechnungen etc. absucht und das in mein Buchhaltungstool lädt, fantastisch. Und Kommunikation war da natürlich auch am Anfang ein Thema. Ich möchte jetzt nicht mit allen Kunden, Teamkollegen per WhatsApp kommunizieren. Mein Handy sollte eigentlich möglichst privat sein. Und dann haben wir eben auch Slack und diverse andere Sachen, hier Google Meets eingeführt. Weil mir persönlich ist es auch wichtig, wenn ich nicht an Ort und Stelle bin, die Menschen trotzdem zu sehen. Ich telefoniere einfach nicht gern, weil ich dann jemanden nur auf dem Ohr habe. Das Finde ich komisch, ich möchte die Menschen gerne sehen. Oh je, es gibt noch so viel mehr, was an Zeit erspart. Aber gerade Papier, das war die größte Herausforderung für mich am Anfang. Und da bin ich super dankbar für alle Tools, die da so um die Ecke kommen, dass Papier A reduziert werden kann, B es automatisch an Ort und Stelle landet. Das ist fantastisch.
Ja, das sind schöne Beispiele, die du gerade genannt hast. Also ja, natürlich uns, wo deine Briefpost digitalisiert wird und wie in einem E-Mail-Postfach quasi dann auch aussieht und in diese Umgebung von uns reinläuft, sowie auch das Tool, was du nutzt, um Rechnungen digital rausziehen zu lassen. Weißt du den Namen des Tools zufällig? Hast du den gerade parat?
Ja, ich dachte nicht, dass es vielleicht ein Konkurrenzunternehmen ist, aber das heißt
eben... Komplett unabhängig, also wir vergleichen noch immer verschiedenste Buchhaltungstools miteinander, nennen da immer die Vor- und Nachteile, also was nutzt du da?
Ich habe Invoice Fetcher.
Mhm, ja.
Damit kann ich einmal meine diversen Rechnungen, die ich über ganz diverse Logins bekomme, kann ich teilweise dort direkt den Login anlegen, die ziehen dann die Rechnungen automatisch jeden Monat. Oder bei den Tools, wo es nicht geht, kann ich einfach an eine ganz spezifische Invoice-Adresse, E-Mail-Adresse von mir das PDF, das Angehängte, hinschicken und auch dann schnappt sich Invoice Fetcher diese Rechnung und tut sie automatisch zu LexOffice packen.
Ja, perfekt. Ja, sehr gut auf jeden Fall. Super, dass du es angesprochen hast. Also jeder, der sich für das Thema interessiert, auch Buchhaltungssoftware, wir haben dort bei uns auf unserer Magazinseite von Kaya auf magazin.getkaya.com auch einen großen Ratgeber verfasst für digitale Buchhaltungstools, auch wirklich aus den verschiedensten Kategorien. Da ist sicherlich für jeden was dabei, also sei es ein Tool, was sich die Rechnung aus verschiedensten Quellen holt oder auch wirklich ein komplettes Suite. Da haben wir ganz viele verschiedene Schwerpunkte auch gesetzt. Also einfach mal anschauen auf magazin.getkaya.com, dort stehen unsere Ratgeber. Genau, und das war soweit die letzte Frage auch von mir. Ich fand es sehr interessant, die Thematik Launch zu beleuchten, was man dort als Unternehmen auf dem Schirm haben sollte und auch ja für sich Learnings mitzunehmen. Was kann ich als bestehendes Unternehmen davon auch lernen und was kann ich dort, was kann ich dort optimieren und dass man, diese Thematiken, wenn dann ein Launch ansteht, auf jeden Fall auf dem Schirm hat.
Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Die Fragen waren ganz toll und ich liebe es einfach, über diese Technik-Hacks auch ein bisschen zu sprechen.
Super, das lieben wir auch. Hat uns sehr gefreut. Genau, dann bedanke ich mich bei dir und ich wünsche dir noch einen schönen Tag. Mach's gut, Tanja.
Vielen Dank, ebenso.
Ciao.
Ciao.